Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler und heute wieder mit einem Gast hier gemeinsam. Heute bei mir ist der Thomas, der wird sich gleich nochmal persönlich vorstellen und wir sprechen über ein Thema, was mich lange schon interessiert, was wir aber noch nie ausführlich begutachtet haben, nämlich das Thema der Antifragilität. Bevor wir da einsteigen, Thomas, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du?
Florian, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut auch mich sehr. Wer bin ich, was mache ich? Ich bin Autor zweier Bücher. Das eine Buch Komplexität der Stärke, das wir heute wahrscheinlich ein bisschen rauf und runter diskutieren werden. Ein Buch davor, die PISA-Studien, ist so eher die, ich würde sagen, die Diagnose, warum Organisationen vielleicht nicht ganz so sind, wie sie sein sollten oder uns so erscheinen, wie sie sein sollten. Ein Buch in Anekdoten sozusagen. Ich war jahrelang im Konzern, habe Konzernerfahrung, war der Director für die IT in der A1 Telekom, war Director für eine strategische Unit, die sich mit Enterprise-Architektur, Portfolioplanung, Transformationsplanung, Organisationsentwicklung auseinandergesetzt hat. Das heißt, ich habe ein paar, ich würde sagen, Narben aus dem Konzern mitgenommen, blutige Nasen und Erfahrungen. Und bin jetzt, wie gesagt, Autor, Executive Advisor und Keynote Speaker und entwickle diese Themen in bester Absicht weiter, um sie auch dem Rest der Welt zur Verfügung zu stellen, damit auch vielleicht andere Interessierte davon profitieren können.
Sehr schön. Ja, genau. Du hast es schon gesagt. Ich habe es hier vor mir. Thomas Pisa, Komplexität als Stärke, wie antifragile Organisationen mit Disruptionen besser werden. Bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, wie kam es dazu, dass du dachtest, die Welt braucht dieses Buch?
De facto bin ich über das Thema Antifragilität natürlich über das Buch vom Nassim Taleb gestolpert und habe mir gedacht, das ist ein interessantes Konzept. Der Nassim Taleb selbst kommt ja eher aus der Finanzbranche als Trader und jemand, der Anlageportfolien verwaltet hat und 2008 offensichtlich mit seiner Strategie, die ein bisschen gegen den Strom schwimmt, wie er auch selbst als Person, glaube ich, deutlich gegen den Strom schwimmt, wer seine Bücher kennt, so viel Geld verdient hat, dass er, glaube ich, nie wieder drüber nachdenken muss, Geld zu verdienen. Und jetzt eben mit solchen Werken die Welt beglückt. Mir hat das Prinzip fasziniert. Das war für mich, da ich selbst aus der agilen Welt ja komme, da auch die eine oder andere Narbe aufzuweisen habe, war das für mich sehr anschlussfähig zur Agilität, aber war auch etwas, was darüber hinausgeht. Und deswegen hat es mich interessiert und das war der Ansatzpunkt eigentlich dann auch darüber, nachdem ich aus dem Konzernwesen ausgeschieden bin, ein Buch zu schreiben. Ja?
Das ist spannend. Ich habe das auch damals gelesen, als das rausgekommen ist, das Buch. Fand das sehr faszinierend, wie du sagst, schräger Typ, der Taleb. Aber offensichtlich in seinem Vorgehen extrem erfolgreich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ja auch diese Prinzipien, die er auch im Schwarzen Schwan, seinem anderen bekannten Buch und eben in Antifragilität beschreibt, genutzt, um selber anzulegen und, wie du sagst, damit auszusorgen. Wir kommen gleich darauf, was das im Einzelnen ausmacht. Wir haben nämlich hier in diesem Podcast schon viel zum Thema Komplexität gesprochen, auch viel über Dave Snowden und deswegen hat mich in deinem Buch besonders dieser Untertitel angesprochen und wir haben vorher ausgemacht, dass es passt für dich, wenn wir das Thema schwerpunktmäßig heute auf Antifragilität legen. Lass uns doch mal vielleicht anfangen mit einer Einordnung zu anderen und den Vergleich auch zu anderen bekannten Begriffen. Was ist, kurz bevor wir dann im Detail die einzelnen Dimensionen uns anschauen, Antifragilität und wie grenzt es sich ab von zum Beispiel Resilienz oder anderen Konzepten?
Ich glaube, der erste Punkt, den es zu verstehen gilt, ist einmal, dass Antifragilität keine Eigenschaft eines Systems oder einer Organisation selbst sein kann, sondern es attribuiert quasi die Reaktion eines Systems auf eine Störung. Mhm. Also wenn in dem Untertitel steht, die antifragile Organisation, oder es gibt natürlich auch einige andere Bücher, die das so bezeichnen, dann ist das eine ungenaue Verkürzung. Im Buch wird das auch aufgelöst, quasi, was das ist. Aber es geht eigentlich darum, eine Störung in irgendeiner Form zu klassifizieren. Wenn ein System gestört wird, dann kann es mit dieser Störung zum Beispiel kaputt gehen. Störung eines Glas Wassers wäre, wenn es auf den Boden fällt, die Erde fliegt dem Glas entgegen oder umgekehrt. Am Ende des Tages ist es eigentlich wurscht, das Glas ist kaputt, reagiert fragil. Eine robuste Reaktion wäre gar keine Reaktion. Der Regen, der ein paar Tage auf einen Stein fällt, ist dem Stein ziemlich egal. Der bleibt drinnen trotzdem trocken. Ja? Und eine resiliente Reaktion, ich meine, das Wort, das wir sehr oft verwenden, ist eigentlich eine Reaktion, wo sich das System vielleicht in einen Zustand begibt, wo es weniger leistungsfähig ist, was durch eine Krise durch muss und dann wieder aus der Krise rauskommt, aber auch wiederum nur so leistungsfähig ist wie vorher. Also wir haben es gerade einmal ausgehalten. Ja? Und das kommt ja oft einmal mit bei dem Resilienzbegriff. Was müssen wir tun, damit wir es aushalten? Und das ist eigentlich in meiner Welt ja nicht gerade positiv konnotiert. Und was der Herr Taleb gesucht hat, war eigentlich ein Begriff, der dem Fragilitätsbegriff genau gegenübersteht. Und das ist nicht robust, das ist nicht resilient, sondern eben antifragil. Ein System, das unter Störungen besser wird, profitiert davon. Und das will ich doch haben. Wenn ich in einer Welt lebe, wo ich permanenten Störungen ausgesetzt bin, wie es heute der Fall ist, ja, weil die Taktrate an Innovationen im Außen immer schneller wird und die Innovationen im Außen sind potenzielle Disruptionen im Innen von Organisationen, weil man sie einfach nicht ignorieren kann. Ich kann natürlich sagen, lassen wir das Artificial Intelligence-Thema, das lassen wir jetzt einmal aus. Wir steigen wieder bei Quantencomputing ein. Das wird so nicht funktionieren. Ja? Und wenn ich schon permanent gestört wäre, ja, dann will ich doch eine Organisation haben, die sukzessive besser wird. Weil wenn ich sukzessive schlechter werde, ja, dann werde ich irgendwann einmal im Limes gegen Null gehen. Ist nur eine Frage der Zeit, wann das passiert. Ja?
Vielen Dank für die Einordnung. Ich finde den Eingangssatz von dir auch nochmal ganz wichtig. Ich habe dich jetzt so verstanden, man ist im Prinzip antifragil, oder das würde auch auf alle anderen Begriffe zutreffen, in Bezug auf etwas, auf einen bestimmten Reiz. Und das finde ich faszinierend, weil das ist ja eigentlich nach meinem Verständnis bei Agilität zum Beispiel ja auch so, dass man nicht grundsätzlich agil ist, sondern agil in Bezug auf irgendwas, zum Beispiel schnell wechselnde Märkte oder Kundenanforderungen oder so. Und das finde ich eine ganz spannende Perspektive, weil, das schilderst du ja auch in deinem Buch, man natürlich immer irgendeine Konstellation oder einen Reiz so stark wählen kann, dass dann die Organisation oder das System, was auf das eintrifft, am Ende zugrunde geht. Ja, also auch Niklas Luhmann sagt ja immer, die Umwelt kann immer irgendwann destruktiv eingreifen im Sinne von kaputt machen. Und das wäre ja so ein Totschlagargument zu sagen, ja, aber wenn die Welt untergeht, dann überlebt die antifragile Organisation auch nicht. Du hast es ja schon zu Recht gesagt, darum geht es nicht, sondern es geht in Bezug auf bestimmte Reize, will man antifragil werden.
Genau. Das Beispiel ist, da geht es darum, um Zeit, wie lange wirkt die Störung ein, um die Qualität der Störung auch in Bezug auf das System. Nicht jedes System reagiert auf jede Störung gleich, eben, sonst würden wir den Unterschied nicht bemerken. Beispiel ist immer, wenn der Wind durchs Weizenfeld fährt, ja, dann biegen sich die Ähren und biegen sich wieder zurück. Ja, schauen vorher und nachher gleich aus, könnte man von einer resilienten Reaktion sprechen. Wenn der Tornado durchs Weizenfeld fährt, dann habe ich eine fragile Reaktion, ja. Dann ist das Weizenfeld halt weg. Und wenn der Wind über Jahre bläst, dann habe ich eine evolutionäre und eine somit antifragile Reaktion, weil die schwächeren Halme wahrscheinlich sich nicht mehr so gut vermehren und die stärkeren Halme sehr wohl. Und somit erfährt quasi das Weizenfeld einen Qualitätszuwachs. Es geht immer in Bezug auf etwas. Ja? Mhm. Was reagiert denn? Was ist denn die Linie? Wenn wir eine Linie zeichnen, was repräsentiert die Linie? Ist es, jetzt bleiben wir ganz platt bei Organisationen, ist es der Umsatz? Ist es das EBITDA? What's it? Ja? Also was reagiert denn antifragil? Ja? Und die Störung selber ist immer lokal und auf eine Zeit eingeschränkt natürlich und auf eine gewisse Qualität. Ja? Und das gilt zu berücksichtigen, wenn man von antifragiler Organisation spricht, dann gibt es die de facto so nicht. Ja?
Und wenn wir beide jetzt auch oder du auch in deinem Buch das benutzen, dann wissen die Hörerinnen und Hörer jetzt, wie es gemeint ist, dass es eine Verkürzung ist, weil man den Titel nicht unendlich lang wählen kann, genau. aber wie es gemeint ist. Aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass es immer darum geht, in Bezug auf etwas. Dann lass uns doch mal ein bisschen weiter einsteigen in das Konzept. Es gibt jetzt von Taleb verschiedene Prinzipien, was Antifragilität ausmacht. Ich hätte es fast Organisation gesagt, da kommen wir später drauf. Mhm. Es sind eine ganze Menge. Dir überlassen, magst du vielleicht ein paar zentrale vorstellen? Das würde, glaube ich, uns helfen, wenn wir so ein Gefühl bekämen, was meinen wir eigentlich genau, wenn wir über Antifragilität sprechen? Was macht diese Antifragilität aus?
Ja, ich würde jetzt einfach ein paar rauspicken, ja, die eben vom Herrn Taleb originär kommen und die sich aber eher auf die Gestaltung eines Portfolios beziehen, mhm, und nicht auf die Gestaltung einer Organisation. Wird auch in einer Organisation wichtig, wenn man zum Beispiel wiederum über Projektportfolio nachdenkt. Mhm. Ja? Das eine ist die Barbell, also Handelsstrategie. Investiere nicht in die Mitte, sondern investiere viel auf die ganz sichere Seite und einen Teil auf etwas sehr, sehr Hochriskantes. Das dürfte offensichtlich das gewesen sein, wo er 2008 gegen den Markt gewettet hat mit einem gewissen Anteil und der dann überproportional reagiert hat. Sichere das nach unten ab. Ja? Also er spricht auch von, und da deckt er sich sehr, sehr stark, da ist er anknüpfungsfähig eben zu Kinefin und zur komplexen Domäne dort, mache Experimente. Ja? Mhm. Aber sichere die Experimente nach unten ab in Bezug auf den Verlust und gestalte die Dinge so, dass sie nach oben überproportional reagieren können. Ja. Hab Skin in the Game. Das ist für ihn einer der wesentlichen Punkte, den er ja nicht nur im Buch Antifragilität. Skin in the Game ist etwas, was er immer ankreidet, was in Konzernen insbesondere gut zu suchen ist und kaum zu finden. Das sind so ein paar Punkte, wo er, wie gesagt, aus der Anlagephilosophie eigentlich kommt, die es dann gilt. Was heißt es denn für Organisationen? Oder wie du sagst, Florian, es geht ja nicht darum, eine antifragile Organisation zu bauen. Es geht auch gar nicht darum, dass jede Reaktion antifragil sein soll, sondern es geht eigentlich darum, dass wir als Organisation eine Optionalität entwickeln, uns bewusst entscheiden zu können, wie wir auf eine Störung reagieren können. Mhm. Weil wenn wir nur eine Möglichkeit haben, ja, auf eine Störung zu reagieren, na, dann sitzt man ja am Rücksitz der Geschichte, ja, mit einer Augenklappe im Kindersitz fix angeschnallt und können gar nichts tun, ja. Und wir wollen ja agieren können. Und einmal ist es vielleicht sogar gut, also zu sagen, ja, robust. Einmal ist es gut zu sagen, lass uns durch die Krise gehen, aber dann ist es auch gut. Und ein anderes Mal ist es vielleicht gut zu sagen, was können wir daraus lernen? Und wie können wir besser werden? Und vielleicht ist sogar die fragile Reaktion in Teilen, ja, auch eine legitime Reaktion, wenn ich sage, ich drehe was ab.
Mhm. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen bei diesen Dimensionen bleiben. Skin in the Game, hast du gesagt. Mhm. Vielleicht gar nicht jedem zugänglich. Was meint das genau?
Skin in the Game, dass die Verantwortung auch an die Entscheidung geknüpft ist. Ja? Und dass mehr Verantwortung in die Organisationen reingehört und nicht irgendjemand im Sinne einer Accountability-Sink, also einer Verantwortungssenke, etwas entscheiden kann und dafür nie zur Rechenschaft gezogen wird. Weil das, wo dann tatsächlich die Umsetzung passiert, das ist so weit weg von ihm, ja, mhm, dass er dafür nie irgendwann einmal die Lorbeeren oder auch den Schimpf bekommt. Ja.
Verstehe. Ich würde gerne noch ein, zwei rausgreifen, weil ich die so spannend finde. Etwas kontraintuitiv, Redundanz und Slack.
Ah ja, Redundanz und Slack, ja, ist natürlich dahingehend gemeint und das läuft natürlich den Effizienzgedanken der heutigen vielen Organisationen komplett zuwider, ja. Naja, ich sage immer, wenn ich eine hocheffiziente Maschine gebaut habe, eine Organisation, wie ein Marathonläufer, ja, 1 Gramm Fett, nur Muskeln, aber also zarte Muskeln, um 42, irgendwas Kilometer zu laufen und am besten unter 2 Stunden, wie es jetzt offensichtlich Usus geworden ist. Und dann gehe ich in einen Mixed Martial Arts Fight, ja, weil sich die Rahmenbedingungen dummerweise geändert haben. Ja. Dann habe ich sehr effizient zwar gewirtschaftet, aber bin wahrscheinlich sehr, sehr schnell aus dem Rennen draußen. Das heißt, ich brauche Redundanzen, ich brauche auch Slack, nehmen wir es einmal Fett in der Organisation, aber nicht irgendwas, was nichts bringt, sondern Rücklagen, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich in eine Krise oder in eine Störung hineinschlittere oder reinkomme. Wer es komplett ausoptimiert hat, hat diese Rücklagen nicht. Ja? Eine komplett ausoptimierte Autobahn ist ein Parkplatz. Ja? Mhm. So, wie reagiere ich dann?
Das finde ich total interessant, weil es gibt zwei Anknüpfungspunkte, die mir da einfallen. Ich war ja selbst lange bei Lufthansa, bei einer Airline, in dem Airline-Geschäft, Hochzuverlässigkeitsorganisation natürlich. Und dort ist zum Beispiel beim Thema Fehlermanagement auch immer genau dieses Thema der Redundanzen. Wenn ein System ausfällt, rettet sozusagen ein anderes. Also sicherheitskritisches sollte immer doppelt vorhanden sein. Ne? Deswegen, wenn eine Turbine ausfällt, geht die andere weiter. Und das andere, wo das drin vorkommt, und vielleicht passt das ja auch, ist dieser Gedanke der Evolution von sozialen Systemen bei Niklas Luhmann, eben auch bei Organisationen, der sagt, man kann diese Evolution zwar nicht steuern, aber man kann sie begünstigen, indem man Variationsmöglichkeiten erhöht. Und dazu, also nämlich indem auf irgendwas, was vorfällt, unterschiedliche Antwortmöglichkeiten produziert werden, von denen dann möglicherweise welche überraschend gut sind und dann weiter genutzt werden. Aber damit es überhaupt diese Variation gibt, braucht man Redundanz. Und er zitiert da auch Wyke, der sagt, im Idealfall baut man Organisationen mit ganz viel Verschwendung, damit Innovation passieren kann. Ist das so ein bisschen vergleichbar?
Genau um das geht es. Okay. Ich mein, beim Wyke geht es ja auch um Hochverfügbarkeitsorganisationen. Genau. Da bin ich ja nochmal in einer anderen Kategorie. Ja. In dem Fall. Und auch das ist wiederum anschlussfähig natürlich zu dem ganzen Komplexitätsdenken von Dave Snowden und Kunefin, der ja auch sagt, lass die Komplexität und die Ambiguität offen. Schließe nicht zu früh auf irgendwelche Varianten, weil du damit begünstigst, dass etwas emergieren kann, was du so gar nicht sehen kannst. Und das sind die beiden, obwohl sie Snowden und Taleb eigentlich jetzt nicht so unbedingt, ja, also ich glaube nicht, dass gemeinsam auf Skiurlaub fahren würden. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wer mit Taleb auf Skiurlaub fahren würde. Ja. Aber okay, ist ein anderes. Mit Snowden würde ich gerne auf Skiurlaub fahren. Ja. Aber da sind sie sehr inhaltlich anschlussfähig. Und genau um das geht's. Was bietet mir die Komplexität? Und das hat natürlich der Taleb auch gesehen. Ja. Was bietet mir das an Möglichkeiten, die ich nicht sehe?
Ich würde gerne noch zwei weitere Prinzipien mit dir ansprechen. Via negativa kenne ich interessanterweise aus der Theologie, aber meint hier nicht das Unsagbare, sondern meint hier was ganz anderes. Wie ist das gemeint im Sinne?
Ja, was ist gemeint? Taleb ist natürlich jemand, der gerne ausmistet, und es geht ums Ausmisten. Alles, was nichts bringt, muss raus vor die Tür, ja. Und wir kennen alle Organisationen. Organisationen haben natürlich Teilorganisationen, und Teilorganisationen können sich zum Beispiel um Governance kümmern. Und jedes System hat natürlich den Antrieb, sich selbst gut zu erhalten. Und Wachstum ist eine gute Methodik, um sich selbst zu erhalten. Ich glaube, es gibt kaum Organisationen, die mehr Richtlinien außer Kraft setzen, als neue Richtlinien in Kraft setzen. Ja. Jetzt aus der Organisation, wo dann, ich bringe das Beispiel der 800-seitigen Reiserichtlinie, einmal im Monat von 6 Mitarbeitern akkurat aktualisiert wird und vom Vorstand freigegeben und alle 3 Monate in einem 2,5-stündigen Video geschult wird, ohne Vorspulen. Also das Vorspulen ist nicht möglich.
Und ja, kenne ich.
Das geht natürlich vor die Tür. Ja. Ausmisten bringt oft einmal mehr Effekte als irgendwas Neues reingeben, etwas rausgeben, ja, zu lüften sozusagen. Ja. Und wie viel Governance-Regeln und wie viele Regeln kennen wir, die wirklich nichts anderes tun, als die interne Entropie zu erhöhen und somit die Temperatur, aber keinen Beitrag zur Arbeit und zur Wertschöpfung liefern. Ja,
ja, und für Organisationen ist ja häufig das schwierig, was wegzulassen. Ne? Das ist immer leicht, noch was drauf zu stapeln, was neu einzuführen. Der letzte Punkt, und da glaube ich, sind jetzt auch alle, die sich mit Agilität beschäftigen, fühlen sich da sehr abgeholt, den ich gerne noch ansprechen würde, Dezentralisierung.
Ja, die Dezentralisierung ist natürlich ein Thema, das grundsätzlich darauf einzahlt, ähnlich wie die Redundanz. Zur Redundanz vielleicht noch, viele denken, und wir haben ja auch gerade gedacht bei Redundanz an technische Systeme, aber jede Community of Practice, jede Doppelspitze, die man vielleicht einmal irgendwo draufsetzt, ist eine Form der organisationalen Redundanz, weil das Know-how geshared wird, weil das Know-how geteilt wird und erhöht natürlich die Komplexität. Ähnlich bei Dezentralisierung, ich bringe die Entscheidung dorthin, wo die eigentliche Expertise sitzt. Meistens ist es nun mal an der Peripherie, ja, und nicht in der Zentrale in irgendeiner Satellitenposition. Erhöht die und beschleunigt natürlich die Entscheidung, erhöht die Qualität der Entscheidung, macht reaktionsfähiger, erhöht natürlich auch die Komplexität, weil natürlich die Gefahr größer ist, dass unterschiedlich an unterschiedlichen Ecken entschieden wird. Ja. Ich würde noch lieber ein Ding reinbringen, gerne. Nämlich das Chaos induzieren.
Ja, ja, sehr gut.
Der Herr Taleb spricht ja oft dann von der Mithraditisierung, wenn ich es richtig jetzt da wiedergebe, quasi. Mithrades war jemand, ein König aus dem Altertum, der in kleinen Dosen Gift konsumiert hat, weil er Angst gehabt hat, vergiftet zu werden, um sich sozusagen zu immunisieren. Und das ist natürlich auch etwas, was man machen kann in Organisationen. Oft einmal passiert es unbewusst genug, dass Chaos induziert wird. Aber jedes kleine Chaos immunisiert die Organisation und macht sie natürlich, schult sie ein bisschen mit Chaos umzugehen. Wenn ihr ein Prinzip habt, wie alle 3 Jahre müssen die Führungskräfte wechseln, du darfst nur 3 Jahre auf einer Führungsposition sein, dann ist das genau sowas. Mhm. Weil natürlich wechselt dann die Position. Und wie stark ist dieses informelle Netzwerk, das dadurch entsteht, ja, auf das ich dann zurückgreifen kann in einer Krise? Aber natürlich induziere ich alle 3 Jahre, ja, wenn du dann weggeht, kurzfristig einen Tipp nach unten. Mhm. Ja. Weil ich muss den nachlesen, dann kommt wieder wer neuer, der spielt wieder nach ein bisschen andere, etc. Braucht man, glaube ich, im Detail nicht ausführen. Aber dieses Chaos in Dosen, ja, ist natürlich etwas, was helfen kann. Ja.
Ist damit auch sowas gemeint wie, ne, du merkst, ich bin da geprägt, zum Beispiel so Krisenübungen oder sowas, würde das da auch reinpassen oder ist das nicht so richtig?
Eine Krisenübung ist schon etwas, da übe ich ja für den Krisenfall und der Krisenfall ist erklärt. Ja?
Okay.
Der ist definiert, da bin ich eigentlich in der komplizierten Welt in Künefin.
Okay.
Ja? Da geht es ja eher darum, auf das
Checklisten
Unbekannte,
genau.
Checklisten und revidieren und Checkliste vielleicht verbessern und dann müssen wir das, statt 5 machen wir 7 und 7, 5. Es geht ja darum, auf das Unbekannte sich, das, was wir nicht kennen, den Begriff, den offiziell der Donald Rumsfeld geprägt hat, der aber inoffiziell angeblich auf den Dave Snowden wiederum zurückgeht. Mhm. Ja, weil es ein paar Tage vorher im Pentagon fallen hat lassen, bevor der Rumsfeld FAW. Ja.
Ich habe da was erfunden.
Ja, ja. Und Donald Rumsfeld hat es dann groß gemacht. Das Unbekannte, er fürchtet das Unbekannte, Unbekannte. Und was können wir tun, um uns auf das Unbekannte, Unbekannte einzustellen? Na, nichts
Bekanntes halt. Ne?
Aber genau, Dezentralisierung, Redundanzen, Diversifizierung, Chaos induzieren etc., diese Attribute, Eigenschaften von Organisationen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Die stellen ja keinen absoluten Zustand her im Sinne von, und dann ist es gut. Ja.
Ja.
Ist ja, ja, geht ja nicht. Ja,
ja, vielen Dank. Spannende Ergänzung. Das macht total Sinn. Übungen beziehen sich auf irgendwas Bekanntes. Das heißt, man muss wirklich, also wie du sagst, das Unbekannte, Unbekannte generieren, aber so, dass man dabei sich nicht die eigene Organisation zerschießt, sondern dass es, ne, da hast du eben auch gesagt, sind sich Taleb und Dave Snowden einig, safe to fail, würde wahrscheinlich Dave Snowden sagen. Das ist ja eine schöne Überleitung, diese Prinzipien jetzt auf Organisationen zu übertragen. Und du machst das ja in deinem Buch und hast da im Wesentlichen 2 große Kategorien, wenn ich das richtig verstanden habe, ausgearbeitet, nämlich strukturelle und dynamische Aspekte, in denen Organisationen jetzt diese Prinzipien der Antifragilität in ihr Betriebssystem in sich übertragen können. Wie fangen wir am besten an? Wie können Organisationen sich antifragil aufstellen?
Naja, das sind wir bei viele Punkte haben die schon gestreift und da geht es ja eher darum, was ist meines Erachtens dienlich, um genau diese Optionalität zu entwickeln, im Zuge einer Störung dann bewusst aus mehreren Optionen eben entscheiden zu können. Ja? Und natürlich, Dezentralisierung zahlt darauf ein, erhöht die Komplexität als Kehrseite der Medaille. Ja? Mhm. Und das ist alles, das läuft alles zuwider diesen Effizienzgedanken, der in der komplizierten Domäne zu Hause ist. Ja? Aber wir brauchen in der Organisation mehr Komplexität, um die Komplexität, mit der wir im Außen konfrontiert werden, auch absorbieren zu können. Weil reduzieren können wir es nicht. Ja?
Ja.
Darüber haben wir keinen Einfluss. Also Dezentralisierung, Diversifizierung, das heißt jetzt nicht nur auf einer menschlichen Ebene, sondern wenn ich alles über einen Kamm share und selbst die Rezeption am Ende des Tages Scrum machen muss und der User Story, wenn sich ein neuer irgendein Gast anmeldet, ja, das ist vielleicht nicht, ja, habe ich die Methodik ein bisschen zu weit getrieben. Und je mehr ich im Angebot habe, desto mehr kann ich natürlich auch daraus wählen, wenn das Unbekannte ums Eck kommt. Ne? Redundanzen, nicht nur jetzt in der Technik, sondern eben auch im sozialen System, eben Doppelspitzen, Communities of Practice, Austausche, was auch immer, um all das implizite Wissen, das ja in der Organisation ist und ja vorherrscht und die eigentliche Meisterschaft darstellt, auch in irgendeiner Form redundant verfügbar zu haben und nicht nur an einer Stelle lokalisiert. Ne? Wir pochen immer im Wissensmanagement auf, wir brauchen Wissensmanagement. Ja, ist eh schön und ist eh lieb, funktioniert halt nirgends, ist ja nur explizites Wissen. Mhm. Nicht einmal das schöpfen wir gescheit aus. Jetzt reden wir vom impliziten Wissen, wie soll man das aufschreiben? Ja? Mhm. Wer hat Skifahren mit einem Buch gelernt? Ja, also niemand. Ja. Eben Dinge wie Modularität. Mhm. Um wenn ein Impact irgendwo passiert, dass ich den auch halbwegs vielleicht irgendwo kapseln kann. Das Spannende ist, ich bin jetzt wirklich die letzten paar Tage erst durch die Lektüre von einem Buch von der Elise Jorero, die öfter vom Dave Snowden zitiert wird, drüber gestolpert, warum ist unsere Erde, ja, unser Planet eigentlich so stabil über viele, viele Millionen Jahre. Ja? Mhm. Und auch da gibt's Untersuchungen und Überlegungen, die darauf zurückgehen, dass solche metastabilen Zustände möglich sind, braucht es drei Dinge. Nämlich Redundanz, Modularität und was war das dritte? Diversifizierung. Ja? Mhm. Also es kommt auch aus ganz anderen Kontexten jetzt für mich, ja, dass das, wenn es für den Planet Erde, ja, für so ein System funktioniert, können wir natürlich auch daraus Anleihen nehmen für die Organisation.
Vielleicht lass uns doch noch mal ein bisschen konkreter werden, dass, wie macht das jetzt eine Organisation? Vielleicht können wir irgendwie ein Beispiel nehmen oder du hast welche ja auch in deinem Buch, aber was heißt jetzt für eine Organisation wirklich, dass man sich bildlich vorstellen kann, Dezentralisierung? Also was, ne, du nennst es ja diese strukturellen Aspekte, weil das die Organisationsstrukturen betrifft. Was ist eine dezentrale Organisation?
Hängt immer vom Kontext ab und was natürlich vertretbar ist im Sinne des Adjacent Possible, was ist überhaupt für eine Organisation möglich. Aber ein konkretes Beispiel aus meinem eigenen Kontext, als ich Director für IT Consumer war und mein Kollege war Director für IT Enterprise. Wir haben die IT quasi in der, die Applikations-IT in der A1 gemeinsam verantwortet, deren Teil, ihren Teil, haben wir ein agiles Liefermodell gebracht, ja? Das heißt, wir haben tatsächlich gehende agile Organisation etabliert über viele hunderte von Mitarbeitern, Mitarbeitenden. Das war eine Form von Dezentralisierung. Woran haben wir das gespürt? Bei jedem Big Room Planning, ja, hat es früher Eskalationen gegeben. Die Big Room Plannings waren so aufgesetzt, dass diese 150 Projekte auf die stehende Organisation treffen und die aushandeln, was kommt denn im nächsten Quartal. Ja? Und je länger sich diese Organisation etabliert hat, desto weniger Eskalationen sind noch zu uns gekommen an die Spitze, ja? Weil die sich das selber ausgehandelt haben und dafür auch die Verantwortung übernommen haben. Das meine ich mit Dezentralisierung. Mhm. Da treibst du quasi, du übergibst der Organisation die Fähigkeit, die Komplexität in ihren Sinne zu lösen. Und du ziehst das nicht als zentrale Entscheidung an die Spitze. Ja? Woher hätten mein Kollege und ich tatsächlich irgendeine Form von guter Entscheidung treffen können, die nicht sowieso offensichtlich ist im Sinne von, okay, da konkurrieren zwei Epics, ja, der eine gehört zu einem Projekt an der Stelle 3 im Portfolio-Ranking, der andere an der Stelle 50 im Portfolio-Ranking. Ha, das ist eine mutige Entscheidung. Ja. Wir nehmen das Erste. Ja. Also wirklich in die Organisation hinein die Verantwortung zu übergeben, gewisse Dinge selbst auszuhandeln. Und das hilft. Das war jetzt eine Delivery-Organisation, eine DevOps-Organisation. Mhm. Okay, bei Vertrieb sind es wahrscheinlich ganz andere Dinge, wie was kann tatsächlich jemand an der Peripherie entscheiden, was für ein Pouvoir hat er, bei unterschiedlichen Kunden unterschiedliche Preisgestaltung zu machen, Rabattierung, whatever. Ja.
Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Daneben gibt es jetzt noch dynamische Aspekte, die hast du hier aufgeführt, zum Beispiel Freiräume, schwache Impulse und so weiter. Nimm uns da doch nochmal ein bisschen mit.
Naja, Freiräume sind natürlich möglich, damit sich überhaupt was tun kann, sei es im Sinne der Innovation, sei es im Sinne der Reaktion. Ne? Der Marathonläufer hat relativ wenig Freiräume in seinem Fettkontingent. Ja? Das Lauschen nach innen und nach außen ist natürlich grundsätzlich notwendig. Dave Snowden schreibt ja das auch in sein Vorwort zu dem Buch. Es geht ihm ja um Bear Durability, um den nachhaltigen Bestand. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss im Inneren und Äußeren, also in einem dynamischen Gleichgewicht mit meinem Umfeld sein, um überhaupt nachhaltig Bestand zu haben. Ja, wenn ich nicht auf mein Umfeld lausche, ja, na, wie soll ich dann wissen, was da draußen abgeht? Wenn ich nicht in mein Inneres lausche und nicht weiß, wie die Ist-Situation tatsächlich ist, wie soll ich dann überhaupt rausfinden können, was möglich ist, wo denn Möglichkeiten vielleicht liegen, die man verstärken könnte, weil sie einfach schon da sind und wo es vielleicht etwas falsch rennt. Also das Zuhören ist einmal essentiell. Das klingt banal, aber wie viele Organisationen es gibt, die das gar nicht tun. Die in ihren Elfenbeinturm in der Führungsspitze sitzen und sagen, ich weiß ganz genau, was die für Probleme haben. Ja? Was es dann definitiv nicht ist. Und das noch Spannendere ist ja, da können wir bei dem KI-Thema anschließen, ist das Hören auf leise Signale. Hm. Ja? Ein leises Signal wird eine KI nicht so leicht identifizieren. Ich glaube, das Beispiel ist auch vom Snowden. Das ist, du gehst als militärischer Trupp auf die Wiese und siehst da deine Herde mit Schafen und drei davon haben nur drei Beine. Mhm. Dann ist das ein leises Signal für ein Minenfeld. Ja, wenn das laute Signal da ist, ist es schon zu spät. Ja? Statistisch betrachtet würden die drei Schafe irgendwo am Rande der Gausskurve sein. Ja? Also für die KI wahrscheinlich wurscht. Ja? Mhm. Und diese auf leise Signale hören und daraus sich ein Urteil zu bilden, das ist der Teil der Intelligenz, der uns Menschen obliegt, dieses abduktive Denken, aus leisen Signalen etwas zu machen und nicht viele Daten zu benötigen, um daraus ein Muster zu erkennen, sondern rein rational etwas zu verstehen. Die Maschine versteht ja nichts, die schließt ja nur. Ja? Mhm. Etwas zu verstehen und auf dieses leise Signal dann auch vielleicht abweichend zu reagieren und nicht darauf zu warten, bis tausende Datensätze da sind, weil dann haben es alle anderen auch schon gesehen. Ja? Also das ist ein Aspekt, das Chaos induzieren ist natürlich ein Aspekt, der wichtig ist. Und der wichtigste Aspekt meines Erachtens ist aber, ich muss die Fähigkeit als Organisation haben, mich überhaupt selber anpassen zu können. Mhm. Ja? Wenn ich das nicht habe, ja, dann ist ja alles eine theoretische Übung. Dann habe ich zwar alles erkannt, das müsste man tun, geht leider nicht. Wir sind so rigide wie ein Stein, können nicht, schade. Hm?
Ja. Aber wir haben es kommen sehen.
Aber wir haben es kommen sehen, ja, genau.
Ja, was mich gerade so beschäftigt, während du das so beschreibst, ist so die Frage, ist das eigentlich so ein 0-1-Thema? Also, oder nochmal anders gefragt, muss man, wenn man als Organisation sagt, wir wollen jetzt uns diesen Prinzipien nähern, sich radikal umbauen und eine Kreisorganisation oder so etablieren? Oder sind das alles Dinge, die man auch graduell, ohne jetzt Organigramm und alles sofort über den Haufen werfen zu müssen, einführen kann?
Ich mache jetzt einmal eine kleine Zynismusklammer auf. Ja. Am besten wäre es natürlich, man macht die antifragile Transformation, so ein Programm, ja, auf Vorstandsebene und fängt einmal an, zuallererst zu dezentralisieren. Wenn man dezentralisiert hat, dann führt man die Diversifizierung ein. Wenn man das geschafft hat, dann führt man ein paar Redundanzen ein. Das macht man so vielleicht in Jahresscheiben, misst viele KPIs dazu. Wenn man am Ende nach 8 Jahren fertig ist mit der Transformation, dann hat man die antifragile Organisation. Ja? Mhm. Ja, das wäre eine Herangehensweise. Und jetzt mache ich die Zynismusklammer wieder zu. Na, so wie du sagst, Florian, es geht ja nur graduell. Du kannst ja nur aus der Ist-Situation kommen und im eigenen Kontext entscheiden, was ist denn notwendig und was ist denn gut. Mhm. Ja? Wie viel Dezentralisierung verträgt denn meine Organisation im jetzigen Zustand? Wie viel Diversifizierung verträgt sie im jetzigen Zustand, im Ist? Wo probiere ich es denn aus? Weil auch der Zugang des Changes ist ja wiederum, wir sind in der komplexen Domäne ein explorativer und da werde ich keinen großen Wurf machen, sondern ich werde mal an gewissen Stellen mit Safe-to-Fail-Experimenten vorgehen und schauen, was geht denn? Ja? Wo geht denn was? Wo geht denn was nicht? Ja, und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also ich mache jetzt eben ein Programm à la John Cotter, die 8 Phasen des Changes, ja, und exerziere das durch und sage, nach 2 Jahren sind wir fertig. Ja, jetzt sind wir Antifragilität, antifragile Organisation, Haken.
Ausgerollt.
Ausgerollt, ja, was ist das Nächste? Ja? Sondern es ist ja ein stetiger Prozess. Ja. Ja? Und wie kriege ich diesen stetigen Prozess in die Organisation, dass der Selbstverständnis ist? Ja, vor 25 Jahren, wie ich damals zum Arbeiten angefangen habe in der Größenordnung, da war die projektorientierte Organisation der heiße Scheiß. Ja? Mhm. Dann sind alle auf eine Projektmanagement-Schulung geschickt worden. Ich glaube, dass die Change Capability, ja, und zwar die Change Capability in der komplexen Domäne, etwas Essentielles für die Zukunft ist.
Ja, das vermute ich auch. Jetzt hast du eben gesagt, wie viel Diversität und so weiter verträgt meine Organisation? Da hat sich bei mir sofort die Frage aufgetan, wie viel braucht es denn? Also unabhängig davon, wie viel man verträgt, ist denn das Konzept so angedacht, dass man am besten von allen Dimensionen das Maximum anstrebt?
Nein, es hängt ja auch vom wirtschaftlichen und Businessmodell-Kontext ab. In was für einer Branche bin ich? Ja? Wenn ich heute in der IT- und Softwarebranche bin, derzeit, ja, wo gefühlt alle 2 Wochen ein neues Modell rauskommt, das alte Modell im Coding überflügelt und trotzdem alle noch immer herumschwimmen und nicht wissen, wie sie es genau am Boden bringen, dann bin ich in einer höchst volatilen Branche zurzeit. Ja, wenn ich in der Steinmetzbranche bin und die Urnenbestattung mein einziges Bedrohungsszenario ist im Business Model, dann ticken die Uhren wahrscheinlich anders. Ja. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld zwischen Steinmetzbranche und Softwarebranche zum jetzigen Zeitpunkt muss ich mich halt einsortieren. Nehmen wir große Unternehmen, die auf Vertragsbasis, auf Dauerverträgen basieren, ja, Telcos, Energieversorger, Versicherungen, Banken. Ja, da kann viel passieren, aber wir erinnern uns auch alle, wie sie die Banken ins Hosal gemacht haben, die jetzt in neuen Fintechs daherkommen sind. Ja, die werden sicherlich auch einiges bewirkt haben. Zumindest haben sie bewirkt, dass die Banken auf die Zehenballen gerollt sind und nicht mehr auf den Fersen gestanden sind eine Zeit lang. Ja. Aber die großen Banken sind noch immer da. Also Lehman Brothers nicht, Credit Suisse auch nicht, aber das hat andere Gründe. Ja. Das ist nicht der Consumer-Markt, der das kaputt gemacht hat, glaube ich. Ja.
Sondern, haben die schon selber geschafft.
Das haben sie schon selber gemacht, ja. Also wo ich einen Kundenstock habe, der relativ langsam dreht, ja, weil die Kunden ihre Vertragsverhältnisse haben, ja. Wenn ich bei virtuellen Gütern bin, wo ich mich heute für etwas Neues entscheiden kann, was ich gestern gehabt habe, ja, dann schaut die Sache natürlich schon wieder anders aus. Ja. Und um das geht's. Und das ist genau diese menschliche Intelligenz, die wir ja und diese Ermessensfähigkeit und diese Fähigkeit, die Dinge richtig einzuschätzen, was braucht es in meinem Kontext und was kann meine Organisation? Da gibt es keine Absolutwerte. Ja. Und es geht nicht darum, überall, wir machen jetzt einen Tachometer, Diversifizierungstachometer und Redundanztachometer und wir sind jetzt schon im Gelben und jetzt kommen wir schon in den grünen Bereich. Ja.
Und es gibt auch, und da sind wir ja eigentlich wieder bei Dave Snowden und den einzelnen Domänen, gibt auch Bereiche, wo du sagst, da ist Standardisierung genau das Richtige, oder?
Na, hundertprozentig. Ich gehe davon aus, dass du viele Organisationen kennst, Florian, und zeig mir eine Organisation, die in der komplizierten Domäne tatsächlich schon ihr komplettes Standardisierungs-, Automatisierungs- und Effizienzpotenzial ausgeschöpft hat. Ja? Ja. Das heißt, dort ja, aber nicht in der komplexen Domäne. Ja? Bitte dort nicht, ja.
Das ist die Kunst, ne? Ja. Herauszufinden, in welcher Domäne ist man und welche Antwortmöglichkeiten
genau
brauchen wir da? Ich finde das unglaublich spannend. Du hast es schon so angedeutet, aber zum Abschluss nochmal so zwei, drei weitergehende Fragen. Was handelt man sich denn ein? Was sind denn die Kosten, wenn man Organisationen so antifragil gestaltet? Du hast schon auf das Effizienzthema angesprochen. Was ist noch möglicherweise eine unintendierte Nebenfolge?
Ja, grundsätzlich, dass man natürlich auf der Komplexitätsseite, also man wird komplexer. Ja? Mhm. Man wird komplexer, es geht nicht anders. Ja? Mhm. Das hat natürlich auch Nachteile, weil natürlich, wenn ich gerade aus einer vielleicht Historie komme, wo Effizienz sehr hoch geschrieben wird, dann wäre ich mit einer Steigerung der Komplexität vordergründig meine Effizienz torpedieren. Mhm. Na, jede Redundanz kann ich wegargumentieren natürlich und sagen, braucht man nicht, Rendi, ja, um es ganz platt zu machen. Mhm. Und das insbesondere in, ich sage mal, nicht Eigentümer geführten, sondern in ganz normalen Aktiengesellschaften, Konzernen durchzusetzen, wo ich ja nicht der Eigentümer bin, sondern nur der Verwalter und Gestalter mit fremden Mitteln. Man könnte auch negativ sagen, der Söldner, der eingekauft wird, um etwas zu tun, ja, und dort eine Funktion und eine Erwartungshaltung an mich herangetragen wird, die aus der Historie kommt. Ja? Nämlich, mach so, wie wir es kennen, und wenn du was Neues ausprobierst, ja, dann ist dein Skin aber in the game. Ja? Mhm. Aber ich sage immer, die Leute in Managementpositionen suchen den Schlüssel gerne unter der Laterne, nicht weil sie ihn dort verloren haben, sondern weil dort das Licht scheint und weil es natürlich risikominimiert ist. Ich weiß ganz genau, dass es nicht funktioniert, aber ich habe was gemacht.
Ja, naja.
Und hinterher finde ich 1000 Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Da ist die Kultur schuld und die Mitarbeiter, die wollten nicht. Und in Wahrheit, dann ist irgendwas draußen passiert, das hat meinen Plan konterkariert. Sowas aber auch, ja. Komisch in der heutigen Welt. Und wer probiert schon etwas Neues aus und sagt, wisst ihr was? Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich gebe es zu, ich weiß es nicht. Lasst es uns einmal in dem Bereich mit 3 Experimenten ausprobieren und in 2 Monaten wissen wir vielleicht mehr und können das aus dem Komplexen ins Komplizierte rüberziehen und vielleicht dann tatsächlich eine Entscheidung treffen. Ja? Was? Du bist Manager und weißt das nicht? Was bist denn du für ein Nudellock? Ja?
Sie sind hier, um Antworten zu haben, nicht um Fragen zu stellen. Ja, und das ist genau das Problem, weil da kommt dann auch das Befähigen und das Motivieren von einzelnen Menschen natürlich total an seine Grenzen, wenn die Organisation das gar nicht zulässt, dass man experimentiert und dann auch mal daneben liegt, dann kann man natürlich den Einzelnen sagen, wir wollen aber, dass du das tust. Die werden das natürlich überhaupt nicht tun. Nein. Und das ist ja dann häufig der Denkfehler, dass man sagt, ja, weil die Menschen nicht reif genug sind und das falsche Mindset und so. Das mag es in Einzelfällen geben, aber häufiger ist es so, dass einfach die Organisation es gar nicht zulässt und die Menschen halt schlau genug sind, die Spielregeln zu spielen, die ihnen da so angeboten werden. Ja, also man wäre ja blöd. Und genau wie du sagst, das erlebe ich auch oft, dass die Leute sagen, wir wissen, es wird zwar nicht funktionieren, aber wir müssen jetzt mal ein Signal senden, dass wir was tun. Ja? Ja. Und sei es an den Aktienmarkt. Also ich habe das erlebt bei großen Konzernen, dann wurde gesagt, jetzt wird pauschal 10% überall eingespart. Wir wissen, es macht keinen Sinn, aber es ist ein positives Signal an die Investoren. Okay.
Ja, das sind die Spielregeln. Ja, das sind genau. Das ist die Vorderbühne, wie der Professor Kühl sagen würde.
Genau.
Entweder spielst du dieses Spiel so mit oder du spielst halt auf einer anderen Wiese, ja, die ist vielleicht kleiner irgendwo oder woanders,
Jetzt habe ich noch einen Gedanken gehabt, und zwar, ich habe mich selber viel mit dem Thema der psychologischen Resilienz beschäftigt, und da gibt es auch so diese Fragestellung, geht man aus Krisen gestärkt hervor? Und da gibt es so ein Konzept, das nennt sich posttraumatische Reifung oder posttraumatisches Wachstum, mit dieser Idee, dass wenn man schwere Traumata erlebt, dass man daran reift. Und da gibt es Kritik an diesem Konzept, weil man sagt, das ist so ein bisschen zynisch, dass die Menschen erleben was Schlimmes, aber jetzt lernen wenigstens was draus. Gibt es solche Gefahren auch auf Organisationen übertragen, also dass man im besten Fall einfach rückwirkend positiv umdeutet, dass Krisen positiv waren, oder sogar noch mehr, dass man erwartet, dass man irgendwas Positives mitnimmt aus Dingen, die eigentlich für die Organisation gar nicht erstrebenswert sind?
Naja, Ich glaube nicht, dass in Organisationen die Stimmung jemals aufkommt, hurra, die Krise ist da, jetzt werden wir was lernen. Ja?
Ja.
So, also das wäre meines Erachtens zynisch. Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich unterscheiden, nach hinten, also in die Vergangenheit hinein, da sehen wir ja, was passiert ist. Ja? Und oft wird natürlich die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, also nicht einmal die Deutung ist tatsächlich noch nahe an der Wirklichkeit, wie es passiert ist. Ja? Nach vorne habe ich das Problem ja nicht, weil da weiß ich es ja sowieso nicht. Ja. Da bin ich ja in der komplexen Domäne, 1000 mögliche Pfade, wie sich das Ding entwickeln wird. Ja. Aber also ich sage, in Wahrheit ist es, natürlich könntest du das überspitzt sagen, ein Werkzeug, etwas, was du tun kannst. Und du kannst das immer zynisch auslegen oder auch nicht. Ja. Wenn wir von der Psychologie herkommen, dann bin ich durchaus der Meinung, dass auf diesen Aspekt, was kann ich aus einem Trauma lernen, viel zu wenig Augenmerk, also wirklich, das meine ich eben nicht zynisch, ja, viel zu wenig Augenmerk gelegt wird. Ja, und viel zu sehr auf das, ich habe eine posttraumatische Störung. Ja, was ist, also ich kenne es aus eigener persönlicher Erfahrung. Wenn du dann nichts hast, ja, kommst du dir komisch vor.
Ja? Okay, ja.
Ja? Das, glaub, also, ja.
Ja.
Du ich, weißt, was ich meine?
Ja? Ja, ja, total. Ich glaube, die Frage ist halt, wer einem, also wer den Anlass zum Wachsen sieht, ob man das selber ist. Und dann ist das, glaube ich, bin ich bei dir total wichtig. Oder ob von außen Menschen kommen und sagen, hey, prima, freu dich doch, daran kannst du jetzt echt wachsen. Und das ist, glaube ich, das Konzept, genau. wie man auch, um jetzt wieder den Bogen zur Organisation zu schlagen, wie man Antifragilität natürlich nicht missbrauchen darf, indem man sagt, bei allem, was in der Organisation schwierig läuft, das ist Chaos in Dosen, freut euch, ja. Das ist Absicht, dass hier alles so schlecht läuft. Wir wollen nur üben für den Ernst. So geht es natürlich nicht, ne?
Genau, und du hast, glaube ich, einen wesentlichen Punkt gesagt, ja, wenn das in einem augustinischen Verständnis daherkommt, im Sinne von außen erzählt, ja, das ist jetzt und wir bringen das ein und das ist gut, ja. Wenn das eine in der Organisation intrinsisch verankerte Fähigkeit ist, über die gar keiner spricht, also die quasi da ist ohne, und kaum mehr gesehen wird und die Organisation dann einfach antifragiler reagiert, dort will ich ja hin. Ich will ja gar nicht großartig das jetzt erklären müssen, was da passiert. Es soll passieren, weil ich es kann, ja, weil ich darauf reagiere im Sinne von fast schon Automatismen, ja.
Klasse, vielen Dank, Thomas. Ich schließe diesen Podcast immer gerne mit der Frage an die Gäste, ob ich irgendeine wichtige Frage ausgelassen habe, die man als Hörer oder Hörerin unbedingt noch zum Thema Antifragilität beantwortet gebraucht hätte. Gibt's noch was, was offen ist?
Ich glaube, wir haben alles gesagt im Wesentlichen, und wenn noch was offen ist, dann können wir ja nur einen Podcast machen.
Sehr gerne, sehr gerne. Bist herzlich willkommen zum zweiten Teil. Und wenn anderen, die zuhören, noch was offen ist, dann dürfen die sich sicher auch gerne bei dir oder bei mir melden und diese Fragen noch im Nachgang stellen und wir versuchen sie zu beantworten. Vielen Dank, Thomas, dass du da warst. Nochmal Empfehlung für dein Buch, Komplexität als Stärke, wie antifragile Organisationen mit Disruption besser werden. Gibt es überall, wo es Bücher gibt.
Das stimmt, ja. Florian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein inneres Pulloverstricken, ja.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Thomas.
Tschüss.